NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
18. Oktober 1966. Der Todestag der amerikanischen Kosmetikunternehmerin Elizabeth Arden.
Als ich an jenem Tag ins Büro kam, waren alle tief erschüttert über den Tod von Miss Arden. Damals hatte ich von der Sitte, eine Leiche zu schminken, noch nie etwas gehört. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, die tote Miss Arden zu schminken.
Erzählt Pablo Manzoni. Der Make-up-Künstler bringt es nicht übers Herz, den Leichnam seiner Chefin für die Totenfeier vorzubereiten.
Es ging einfach nicht. Und die Ehre wurde einer ihrer wundervollen Kosmetikerinnen übertragen, die sie 50 Jahre lang bewundert hatten und genau wie sie Rosa trugen.
Rosa. Das ist die Lieblingsfarbe von Florence Nightingale Graham, geboren in Kanada in der Nähe von Toronto, benannt nach der berühmten britischen Krankenschwester, die die Krankenpflege im 19. Jahrhundert reformierte. Beruflich ist diese nur kurz ein Vorbild. In Florence Nightingale Graham, die in bescheidenen Verhältnissen aufwächst, schlummert eine Geschäftsfrau. 1908 packt sie ihre Koffer und wandert in die USA aus. Um die 30 Jahre alt ist sie da. Ihr genaues Geburtsdatum ist umstritten. Doch Elizabeth Arden, wie sie sich später nennen wird, schert sich nie um ihr Alter.
Das Alter interessiert mich nicht. Man ist immer so alt, wie man sich fühlt.
Deklamiert sie und auch:
Schön zu sein ist das Geburtsrecht jeder Frau.
Nicht Schicksal also, sondern eine Frage der Haltung und eine Frage der Disziplin. Nach mehreren Jobs, auch als Kassiererin in einem Kosmetiksalon, eröffnet sie 1910 mit ihrer Geschäftspartnerin Elizabeth Hubbard ihren ersten Schönheitssalon in New York. Eine gewagte Premiere, wie Kathy Pice, Geschichtsprofessorin an der Universität von Pennsylvania, in der bemerkenswerten TV-Dokumentation »Der Puderkrieg« erzählt. Der bei Arte gezeigte Film blickt zurück auf die einzigartige Erfolgsgeschichte der Pionierinnen im Schönheitsgeschäft – eine Geschichte mit Hindernissen.
Schönheitspflege war nichts für ehrbare Frauen im 19. und auch noch Anfang des 20. Jahrhunderts. Wer sich dennoch schminken wollte, musste seine Kosmetikartikel bestellen, entweder bei einem Versandhaus oder in der Apotheke.
Ein Vorgang, der vielen Frauen peinlich ist.
Sie baten darum, die Produkte in Packpapier zu wickeln, als wäre es etwas Pornografisches, sich zu schminken.
Während sich Pariserinnen in Europa zur selben Zeit selbstbewusst die Nase pudern, ist die moderne Kriegsbemalung im prüden Amerika verpönt.
In der Tat wurde Make-up mit Prostitution und Sittenlosigkeit in Verbindung gebracht.
Schminken dürfen sich nur Schauspielerinnen. Sie klimpern in den schwarz-weißen Stummfilmen mit langen getuschten Wimpern und schmollen mit vollen Lippen.
Make-up spielte im Kino eine sehr große Rolle. Dass es keinen Ton gab, störte nicht. Wichtig waren nur diese geschminkten Heldinnen,
sagt die Arden-Biografin Lindy Woodhead. Aber auch bürgerliche Frauen bekennen Farbe. Amerikanische Frauenrechtlerinnen gehen 1912 auf die Straße. Sie demonstrieren für das allgemeine Wahlrecht von Frauen. Die sogenannten Suffragetten pinseln nicht nur Protestplakate, sondern auch ihre Münder an. Roter Lippenstift wird zum Zeichen ihrer Unabhängigkeit. Elizabeth Arden liefert ihnen das begehrte Kosmetikutensil. Eine perfekte PR-Maßnahme, die im Zweiten Weltkrieg eine Neuauflage erfährt. US-Soldatinnen zücken einen tiefroten Lippenstift, den Arden eigens für sie kreiert hat. Seine Farbe heißt Montezuma Red und passt zur Uniform. Elizabeth Arden schuftet hart. Sie putzt eigenhändig ihren Salon, den sie schon bald alleine weiterführt, und steckt jeden gesparten Dollar in ihr Geschäft. Die Konkurrenz krämt nur ein paar Straßen weiter. Helena Rubinstein, wie Arden eine Pionierin der Kosmetikbranche, wird zeitlebens ihre größte Rivalin im Kampf um Kunden. Beide haben wohlhabende Damen im Visier. Frauen, die das Leben und den Luxus lieben.
Elizabeth Arden gab ihren Produkten eine sehr interessante Verpackung. Ihre frühen Cremetiegel waren von schlichter Eleganz,
sagt Historikerin Kathy Pass.
Sie hatte verstanden, dass für die Wohlhabenden weniger oft mehr war.
Ob Cremetiegel, Puderdosen oder Parfumflakons, Elizabeth Ardens Produkte sehen hübsch aus, haben klangvolle Namen und sind ein einziges Versprechen auf Luxus. Ebenso wie die kosmetische Behandlung hinter der berühmten Red Door, der roten Tür ihres Schönheitssalons in der feinen Fifth Avenue. Upper-Class-Frauen geben sich dort die Klinke in die Hand, um sich in exklusiver Atmosphäre für etwa $50 verwöhnen zu lassen. Mit Massagen, Maniküre, Make-up und mehr. Ein Ritual, für das Frauen auch heute noch gerne zahlen.
Also wenn ich aus dem Behandlungsstuhl aufstehe, fühle ich mich rundherum wohl, ich fühle mich wie neu geboren. Meine Haut sieht einfach jünger aus, glatter, entspannter.
Und auch jene, bei denen die Haut noch nicht runzelt oder sogar schon längst in Falten liegt, begeben sich gerne in die Hände von Fachfrauen, wie Kosmetikerin Marita Hadifa.
Es fängt schon an mit der Pubertät. Viele, die früher nur zu einem Arzt gegangen sind, gehen heute auch zur Kosmetik wegen der Akne. Also fängt es viel früher an. Und meine älteste Kundin ist 94.
Schönheit ist keine Frage des Alters. Davon ist Elizabeth Arden fest überzeugt. Sie entwickelt ein ganzheitliches Konzept für die Schönheit. Kniebeugen inklusive.
Durch das Dehnen und Anspannen bestimmter Muskeln können Sie Ihre Haltung perfektionieren.
Die Unternehmerin selbst schwört auf Yoga. 1933 eröffnet sie Amerikas erste Schönheitsfarm. Körperertüchtigung steht auf dem Tages-, vitaminreiches Essen auf dem Speiseplan des luxuriösen Anwesens im US-Bundesstaat Maine. Wer seinen Körper dort eine Woche trainiert und pflegen lässt, zahlt ein kleines Vermögen. Ihre Kundinnen rekrutiert Elizabeth Arden auch in ihrer Freizeit. Sie sucht konsequent die Nähe zur High Society. Wo Geld ist, da ist auch sie.
Ich kannte Elizabeth Arden, weil sie viel zu den Pferderennen ging. Ich war auch oft auf der Rennbahn, denn das war damals groß in Mode. Alle gingen zu Pferderennen. Und dort konnte ich sie sehen. Ich bewunderte sie. Sie war sehr hübsch und immer gut angezogen. Sie hatte eine wundervolle Figur.
Schwärmt die Schauspielerin Kitty Carlyle. Die nur 1,57 Meter große Beauty Queen liebt edle Pferde und Frauen vielleicht mehr als Männer. Über ihre sexuellen Vorlieben wird bis heute spekuliert. Fakt ist, ihre erste Hochzeit im Jahre 1915 legt die taffe Geschäftsfrau in eine Mittagspause. Die Verbindung mit ihrem Angestellten Thomas Lewis deuten Zeitgenossen nicht als Liebesheirat, sondern als Speckehe. Während Elizabeth Arden neue Kosmetikprodukte und ihr Design ersinnt, kümmert sich ihr Mann um die Produktion und die Finanzen. 18 Jahre später folgt die Trennung. Lewis wird mit einem Taschengeld abgefunden. Er rächt sich und geht zu ihrer Konkurrentin Rubinstein. Die Pferdinnerin schäumt. Doch statt nur noch Vollblüter zu züchten, fällt sie noch auf einen Blaublüter herein. Ein verarmter russischer Prinz verspricht ihr die Treue und verprasst ihr Geld. Bereits nach einem Jahr reicht sie die Scheidung ein und schminkt sich die Hoffnung auf die große Liebe ein für allemal ab. Arden konzentriert sich wieder ganz aufs Geldverdienen. Das geht auf der ganzen Linie im Galopp.
His owner, Mrs. Elizabeth Arden Graham, Mistress of Main Chance, Jet Pilot, King of the Derby, long live the King.
Elizabeth Arden besitzt mehrere Rennställe. Jet Pilot, eines ihrer schnellen Pferde, gewinnt 1947 sogar das traditionsreiche Kentucky Derby. Die Galopper wirbeln Millionen auf das Konto der Kosmetikkönigin und werden hierfür mit besonderen Massagen belohnt.
Und ihr berühmter Creme, die 8-Hour-Creme, das ist nur für Pferde ursprünglich gewesen. Da wurden Pferde mitgepflegt.
Weiß Modeschöpfer Karl Lagerfeld. Bis heute schwören Frauen rund um den Globus auf die Creme, die raue Haut pflegt. Das Geschäft mit der 8-Hour-Creme läuft immer noch wie geschmiert. Vor 80 Jahren ein Bestseller, ist die Creme heute ein Klassiker in der Kosmetikbranche.
Es gibt nur 3 amerikanische Marken, die rund um den Erdball bekannt sind. Singer-Nähmaschinen, Coca-Cola und Elizabeth Arden.
Brüstet sich die Unternehmerin. Sogar den Vergleich mit der britischen Königin scheut sie nicht.
Es gibt nur eine Elizabeth wie mich. Und das ist die Queen.
Ja, sie ist die ungekrönte Königin der Kosmetikindustrie. Und eine umtriebige zudem. Auch in Zeiten der großen Depression drückt sie buchstäblich tüchtig auf die Tube und erweitert ihr Sortiment. Die Idee eines Total Look wird ein cleverer Coup. Make-up, Lippenstift und Nagellack werden auf den Hautton sowie Augen- und Haarfarbe abgestimmt und sollen außerdem zur Garderobe passen. Die Produktpalette von Elizabeth Arden wird immer umfangreicher. Alle Kosmetikartikel sind nicht nur in ihren Salons, sondern auch in Kaufhäusern erhältlich, den modernen Konsumtempeln. Und gekauft wird auch in schweren Zeiten. Die Wirtschaftskrise trägt Make-up.
Make-up muntert Frauen auf. Wenn die Reichen weniger Geld für Kleidung haben, geben sie mehr für Lippenstift aus.
Das war sehr klug von Arden. Sie hielt an ihren teuren Lippenstiften und Cremes fest. Zusammen mit ihren kleinen Puderdosen, den Quasten aus Schwanendaunen, wurden sie nun zu erschwinglichen Luxusgütern für all diejenigen, die sich keine teuren Kleider oder Kaschmir-Twinsets und keine aufwendigen Urlaubsreisen mehr leisten konnten.
Erzählt Arden-Biografin Lindy Woodhead.
Der Kauf von diesem kleinen bisschen Luxus heiterte die Menschen auf.
Das Geschäft mit der Schönheit floriert. Elizabeth Arden ist von Kopf bis Fuß ein Vorbild für ihre Kundinnen. Immer perfekt geschminkt, immer elegant gekleidet. Perfektes Aussehen ist auch in ihren Salons, die sie auf der ganzen Welt eröffnet, oberste Angestelltenpflicht. Ob in Paris, Rom oder Berlin.
Alle mussten stets sehr gepflegt aussehen, sorgfältig geschminkt und sehr, sehr gut frisiert sein. Das war von allergrößter Bedeutung.
Erinnert sich der Haarstylist Stephen Glass.
Denn sie wollte, dass die Leute sagten, das ist aber ein hübscher Lippenstift, was ist das? Oh, das ist Arden Rosa oder was auch immer. Das alles sollte natürlich den Umsatz steigern.
Vor der zierlichen, aber resoluten Firmengründerin stehen alle stramm, heißt es in dem Film Der Puderkrieg.
Wenn Miss Arden den New Yorker Salon betrat und sie war im Erdgeschoss, rief das Erdgeschoss den ersten Stock an und der erste Stock den zweiten und so weiter.
Es gab ein Warnsystem von Sprechanlagen und Telefonketten. Sie kommt, sie kommt.
Sie ist unterwegs.
Dann drückten alle ihre Zigaretten aus, versteckten den Aschenbecher und legten schnell Puder und Lippenstift auf, um so hübsch wie möglich auszusehen. Wenn sie dann kam, inspizierte sie alles.
Alle, deren Anblick sie nicht mochte, wurden weggescheucht.
Nicht einfach verscheuchen lässt sich die Konkurrenz, die ab den 50er Jahren auf den Markt drängt. Junge Unternehmen wie Estée Lauder reiben gezielt jungen Konsumenten innovative Produkte unter die Nase. Die Kundinnen von Arden sind zwar betucht, aber auch betagt.
Jung war das Klientel nicht, auf das der Salon von Elizabeth Arden eingestellt war. Matronen, ältere Leute besuchten ihren Salon, der so elegant war und ein ganzes Gebäude einnahm.
Ein Hort der Schönheit zwar, aber nicht der Jugend. Und spätestens als die Beatles ihre Pilzköpfe schütteln, steht eine neue Frauengeneration vor dem Spiegel.
Denn nun waren da die fröhlichen, rebellischen Teenager, die nicht wie ihre Mami aussehen wollten, was die Prämisse von Elizabeth Ardens Unternehmen war.
Die Mutter der Schönheitsindustrie altert mit ihren reichen Kundinnen. Elizabeth Arden denkt nicht daran, wer in ihre Fußstapfen treten und ihrem Konzern eine Zukunft sichern könnte.
Sie glaubte, sie würde ewig leben. Sie ignorierte den Tod.
Aber Elizabeth Arden stirbt. Heute vor 45 Jahren. Da ist sie weit über 80. Ihr Unternehmen wird verkauft. Ihr Name als Marke lebt fort. Ebenso ihr Motto.
Man ist immer so alt, wie man sich fühlt.
Im Zeitzeichen erinnerte Steffi ten Haven an Elizabeth Arden, die am 18. Oktober 1966 gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.